Gründe dafür, warum es den sozialen Umbruch braucht. Wann warst du das letzte Mal unterwegs? Und das kann jetzt alles gewesen sein. Ob beim Bäckerinnen, ob beim Einkaufen, vielleicht musstest du kurz in eine Arztpraxis oder in die Schule, in die Uni, auf die Arbeit. Es könnte sein, dass du deine Kinder in die Kinderbetreuung bringen musstest oder einfach Freundinnen treffen wolltest. Vielleicht warst du beim Sport oder auf einem Spaziergang, einfach weil es Spaß macht. Es gibt viele Gründe, unterwegs zu sein. Und unterwegs zu sein war für dich vermutlich auch nicht schwer. Du öffnest die Tür, schnappst dir dein Fahrrad oder läufst zu Fuß zur nächsten Haltestelle, steigst in den Bus und dann bist du los. Vielleicht steht vor deiner Tür auch ein Auto, das du nehmen konntest, oder du konntest dir ein Taxi holen. Aber vielleicht war es ja doch schwer, unterwegs zu sein, weil es teuer ist, sich ein Fahrrad oder ein Auto anzuschaffen, weil die nächste Bushaltestelle nur schwer erreichbar ist oder gar nicht erst vorhanden. Vielleicht kostet dir auch das Abo im Nahverkehr zu viel und du bist davon ausgeschlossen. Genau das ist der Fokus von diesen nächsten beiden Folgen. In dieser Folge schauen wir uns an, wie manche Menschen vielleicht strukturell benachteiligt sind. Das heißt, dass sie einen schlechteren Zugang zum Nahverkehr haben und diesen nicht so leicht nutzen können. In der nächsten Folge schauen wir uns dann andere Barrieren an, die es im Verkehr gibt. Über Erreichbarkeit, über finanzielle Barrieren, vielleicht auch darum, wie es dir persönlich damit geht. In dieser Folge schauen wir uns davor überhaupt noch ein paar grobe Begriffsdefinitionen und Konzepte an. Also, was bedeutet Ausschließung oder Exklusion überhaupt? Wie messen wir das für den Verkehr? Welche Ansätze gibt es da oder nicht? Was ist denn bisher noch etabliert? Was ist noch unklar? Wo gibt's Fortschritte und wo fehlen sie noch? Also, es freut mich, dass du zuhörst. Als groben Leitfaden für das Thema Mobilität habe ich mir die Studie Mobilität und soziale Exklusion – Alltag, Strategien, Maßnahmen aus dem Jahr 2023, also eine sehr aktuelle, rausgesucht. Sie wurde von Stefan Daubitz, Christoph Aberle, Oliver Schwedes und Carsten Gerz geschrieben. Sie richtet sich an ein sehr diverses Publikum, über WissenschaftlerInnen, politische EntscheidungsträgerInnen, VerkehrsplanerInnen, MobilitätsmanagerInnen und SozialarbeiterInnen. Auf der Website von der Studie gibt es aber auch noch ein Angebot für eine breitere Öffentlichkeit. Das verlinke ich euch mal. Das Ziel der Arbeit war es, soziale Phänomene und Praktiken vulnerabler Bevölkerungsgruppen zu beschreiben und Maßnahmen zur Veränderung zu entwickeln. Den Teil mit den Maßnahmen zur Veränderung schieben wir in die nächste Folge, also Teil 2. Aber was genau sind denn jetzt diese vulnerablen Bevölkerungsgruppen? Naja, das sind all diese, die benachteiligt sind, zum Beispiel durch ein niedriges Bildungsniveau oder eine geringe Qualifizierung, ein niedriges Einkommensniveau oder gar Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnbedingungen, ein gewalttätiges Umfeld, Gesundheitsprobleme, brüchige Familienstrukturen und so weiter. Und die Arbeit hat sich so ein bisschen als erste Ausgangsposition gesetzt, dass Mobilität wichtig für die Teilhabe ist und dass sie gleichzeitig Ursache und Ergebnis von sozialer Ausgrenzung ist. Das bedeutet, ich zitiere, die traditionelle, am Verkehrsfluss und Wachstum orientierte Verkehrspolitik hat die soziale Dimension bislang zumeist vernachlässigt und erwies sich in der Vergangenheit als unfähig, die Teilhabemöglichkeiten von einkommensarmen Bevölkerungsgruppen in vollem Umfang zu verbessern. Eine Ursache von sozialer Ausgrenzung kann zum Beispiel sein, dass Menschen nicht mehr an ihren Arbeitsplatz kommen oder nicht mehr ihre Kinder in die Kita bringen können, dass sie nicht mehr an kulturellen Programmen, also dem Kino, einem Theater, einer Ausstellung, einem Café, dass sie dort nicht mehr hinkommen können. Und das Ergebnis sozialer Ausgrenzung kann zum Beispiel bedeuten, dass Menschen in bestimmte Viertel ziehen müssen, weil sie sich andere Viertel nicht mehr leisten können und dort dann einfach dieser Anschluss an die Infrastruktur, an den Verkehr nicht mehr gewährleistet ist. Ein paar Studien bisher haben herausgefunden, dass diese vulnerablen Gruppen, also die benachteiligten Gruppen, ältere Menschen, BewohnerInnen ländlicher Räume, Arbeitslose oder einkommensarme Personen, in der Regel kürzere Wege zurücklegen als sozioökonomisch besser gestellte. Sozioökonomisch, das ist schon wieder so ein Fachbegriff. Das bedeutet so viel wie sozial und ökonomisch, also Menschen, die besser angesehen sind in der Gesellschaft und Menschen, die finanziell, ökonomisch mehr zur Verfügung haben, zum Beispiel ein höheres Einkommen haben oder ein Vermögen besitzen. Mobilitätsgerechtigkeit wird in dieser Studie als Verteilungsgerechtigkeit verstanden. Das bedeutet, dass alle Menschen gerecht ihren Anteil an Mobilität haben können, zum Beispiel, dass alle Menschen dorthin kommen, wo sie hinwollen, muss so gestaltet werden, dass wir uns vorstellen, wir haben diese Mobilität und wir verteilen sie an verschiedene Menschen. Und es kriegen halt nicht nur die reichen Menschen ganz viel Mobilität und der Rest dann nichts mehr, sondern wir schauen, dass alle so viel bekommen, wie sie brauchen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal Exklusion gesagt. Das bedeutet sowas wie Ausgrenzung, ist aber ein bisschen weiter gefasst. Zum Beispiel, während sich der Armutsbegriff auf materielle Deprivation fokussiert, thematisiert der Exklusionsbegriff den multiplen Ausschluss aus verschiedenen Bereichen gesellschaftlicher Teilhabe sowie ihre Dynamik in der Herstellung von Benachteiligung. Und das war schon wieder sehr komplex. Also, der Armutsbegriff, wenn wir zum Beispiel sagen der Armutsbegriff sagt quasi, uns fehlt es materiell an etwas. Zum Beispiel, es fehlt an Geld, es fehlt an Essen, es fehlt an medizinischer Versorgung. Das ist diese materielle Deprivation. Irgendwas, das wir anfassen können, fehlt uns. Exklusion ist aber viel allgemeiner. Es ist sowas, das man nicht anfassen kann. Zum Beispiel gesellschaftliche Teilhabe, mal ins Kino gehen zu können oder Freundschaften pflegen zu können. Und all das. Und außerdem beschreibt Exklusion gleichzeitig ihre Dynamiken, also wie sie miteinander umgehen. Zum Beispiel, wenn du nicht mehr in der Gesellschaft bei irgendwelchen kulturellen Events dabei sein kannst, weil du ausgegrenzt wirst. Dann hast du vielleicht weniger FreundInnen und dadurch können vielleicht auch psychologische Nachteile entstehen. Sowas wäre eine Dynamik, wo sich verschiedene Sachen überlagern und dadurch neue Benachteiligungen hervorgehen. Die Studie hat sich in zwei Beispielen sehr oft auf Berlin und Hamburg bezogen und dort auch die meisten der Daten erhoben. Aber so grob können wir das auch auf andere Bereiche beziehen. Und Berlin und Hamburg sind auch groß genug, dass, wenn wir sehen, ah, da ist ein Problem, es ist auch Lust, einfach da das Problem anzugehen. In Hamburg ist die Strategie für Mobilität so ein bisschen, dass sie sich darauf konzentrieren, auch benachteiligte Viertel mit dem ÖPNV zu erschließen. Also, dass da genauso viele Buslinien durchgehen, genauso viele Bahnen durchhalten oder eben proportional so viele, wie es da braucht. In Berlin ist die Strategie hingegen eher, dass für Menschen, die weniger Geld zur Verfügung hat, es ermäßigte Sozialtickets gibt. Das heißt, Menschen können dann den Nahverkehr günstiger nutzen. Diesen Ausschluss aus Mobilität können wir auf viele verschiedene Arten messen oder zumindest eingrenzen. Wir können uns zum Beispiel anschauen, wo es zu Einschränkungen in der Mobilität kommt, also wo das Verkehrsangebot einfach fehlt. Zum Beispiel, wenn wir sagen können, ah, hier sollte ein Bus sein, aber ist es nicht. Aber gleichzeitig können diese Einschränkungen auch irgendwelche subjektiven Ängste sein. Zum Beispiel ein Mensch, der Angst vor einem überfüllten Bus hat. Oder die Angst, dass zum Beispiel der Bus keine Rollstuhltreppe hat. Das können Hürden sein, durch die Menschen sich dann nicht mehr trauen und dadurch diese Mobilität, die es theoretisch gäbe, nicht nutzen können. Gleichzeitig können wir uns die soziale Benachteiligung anschauen. Also wie andere Faktoren, zum Beispiel ein geringes Einkommen, Arbeitslosigkeit oder gesundheitliche Probleme dazu führen können, dass Menschen überhaupt nicht mehr diesen Zugang haben und dieser nicht mehr gewährleistet sein kann. Mobilitätsarmut ist jetzt definiert als Defizit an sozialen Chancen durch ein Defizit an Mobilitätsangeboten. Das heißt, das ist dieser Punkt, wo alles zusammenkommt, den wir auch vorhin grob angesprochen haben. Wo es dazu kommt, dass, weil es nicht genug Mobilität gibt für die Menschen, nicht genug Busse, Bahnen, Trams und so weiter, es an sozialen Chancen steht. Und dadurch kann es dann zum Beispiel zu einer Benachteiligung bei der Arbeitssuche und mittelfristig, also über so einen mittellangen Zeitraum zu einem Absinken des Lebensstandards führen. Der aktuelle Forschungsstand, da werden auch ein paar verschiedene Studien zitiert. Am besten schaut ihr die einfach selbst nach. In Kapitel 2 ist, dass herausgefunden wurde, dass ärmere Haushalte häufiger den ÖPNV nutzen und je wohlhabender ein Haushalt ist, desto öfter werden Autos genutzt. Und dadurch empfinden dann zum Beispiel auch ärmere Menschen den ÖPNV sehr subjektiv als wichtiger. Das heißt, Menschen wurden einfach gefragt, wie wichtig ist dir ein Auto, wie viel ist dir eine Bahn, wie viel wichtig ist dir ein Fahrrad. Und der ÖPNV wurde da eben von Menschen, die je weniger Geld sie haben, umso wichtiger eingestuft. Vermutlich auch, weil Autos relativ teuer sind und nicht sehr zugänglich sind. Ärmere Menschen fahren öfters schwarz aus Zwang, weil sie quasi sich die Tickets nicht leisten können, aber sehr dringend irgendwo hin müssen. Gleichzeitig ist aber auch gezeigt, dass sie starke Schuldgefühle hegen gegenüber zahlenden FahrgästInnen und sich dafür schlecht fühlen. Ein paar Daten aus 2017 haben gezeigt, dass für Hartz-IV-Empfangende, heutzutage gibt es ja das Bürgergeld, früher gab es Hartz-IV, genau 40 Euro für Mobilität angesetzt sind. Und dann wurde geschaut, ob das eine sinnvolle Menge Geld ist. Dadurch wurde sich dann eine Vergleichsgruppe genommen, die ärmsten 15% der Bevölkerung. Und es wurde sich angeschaut, wie viel sie im Schnitt pro Monat für Mobilität ausgeben. Und das waren dann 77 Euro, das heißt fast doppelt so viel. Und dadurch, wenn ein Fahrpreis im ÖPNV ansteigt, werden ärmere Menschen disproportional, also deutlich stärker, betroffen sein davon, weil sie auf diesen ÖPNV angewiesen sind und sowieso schon zu wenig Geld dafür eingeplant haben oder eingeplant bekommen. Das ist ja nicht ihre eigene Entscheidung. In einem nächsten Schritt ergibt sich dann ein sogenanntes Einkommens-Energiekosten-Mobilitätsdilemma. Was genau besagt das? Naja, wenn die Wohnkosten zum Beispiel in der Stadt sehr teuer sind, müssen Menschen weiter wegziehen und dann hin und her pendeln, weil im Normalfall die Arbeit ja nicht mit umzieht. Dadurch, dass Menschen dann pendeln müssen, gibt es natürlich einerseits mehr Verkehr, der irgendwie bewältigt werden muss, sei es jetzt über einen höheren Bahntakt oder eine breitere Autobahn, wobei ja auch gezeigt wurde, oft genug, dass breitere Autobahnen nicht das Verkehrsproblem bekämpfen. Aber ja, und gleichzeitig, dadurch, dass Menschen pendeln müssen, braucht es mehr Energie, um eben die Verkehrsmittel irgendwie vorwärts zu bewegen. Und die Kosten für diese Energie, zum Beispiel den Kraftstoff oder für die Tickets, steigen an. Das heißt, je mehr Menschen wegen zu wenig Geld wegziehen müssen, dann müssen sie halt mehr Geld für den Verkehr aufzahlen. Und das ist im Normalfall nicht so viel, wie sich durch die Wohnkosten sparen, aber es ist eben doch ein Anstieg, der sich bemerkbar macht. Und dann gab es ein paar grobe Zahlen, die ich euch mal präsentieren möchte. Einmal, wenn du keinen PKW hast, also kein Auto, dann ist es viermal so wahrscheinlich, dass du ausgeschlossen wirst sozial, als wenn du ein Auto hättest. Und wir haben ja auch gesehen, je ärmer du bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du ein Auto hast. Wenn du nicht in der Stadt wohnst, sondern auf dem Land, dann ist das Risiko, dass du ausgeschlossen wirst, 1,4-mal höher. Und die Erreichbarkeit von Geschäften ist sehr ungleich verteilt. Zum Beispiel, wenn du von Einkommensarmut betroffen bist, wenn du älter bist, wenn du keinen PKW hast oder wenn du in einer Gemeinde bist, die gerade schrumpft. Das heißt, du wohnst irgendwo auf dem Land und es ziehen eben mehr Menschen aus deiner Gemeinde weg, als dorthin ziehen. Dann ist es wahrscheinlicher, dass du nicht mehr in deiner Nähe einkaufen gehen kannst und dadurch so grundlegende Lebenssachen, die du brauchst, Klopapier, Essen, Taschentücher, nicht mehr für dich erreichbar sind. Wenn du ein Abo im Nahverkehr abschließt, dann hast du ein 0,6-fach geringeres Exklusionsrisiko. Das heißt, du wirst seltener exkludiert, wenn du mit dem ÖPNV fahren kannst. Und jetzt langsam zur Studie. Zumindest zu dem Teil, den wir uns hier anschauen. Es wurde sich angeschaut, was für strukturelle, also in Strukturen verbaute, zum Beispiel durch die Infrastruktur, was für Exklusionsmöglichkeiten es da gibt und wie stark die sind. Und dafür haben sie zwei Ansätze kombiniert, und zwar einen quantitativen und einen qualitativen. Quantitativ bedeutet, sie haben sich so Zahlen und Statistiken angeschaut, und qualitativ bedeutet, sie haben mit einzelnen Leuten konkret gesprochen und sie gefragt, wie geht's dir hiermit, wie geht's dir damit, wie machst du dies, wie machst du das? Und eben mit diesen qualitativen Fragen konnte dann überprüft werden, ob das, was diese allgemeineren Statistiken sagen, auch plausibel ist oder ob sie da irgendwie einen Interpretationsfehler haben. Lass uns mal auf die quantitative Betrachtung genauer eingehen. Da wurden verschiedene Metriken aufgestellt, verschiedene Arten und Weisen, das zu messen. Und zwar zum Beispiel die Fahrzeiten, die Erreichbarkeit in Abhängigkeit vom Einkommen oder die Erreichbarkeit in Abhängigkeit vom Wohnort. Und da gab es auch ein paar Vergleiche, wo es in anderen Ländern ganz gut geklappt hat. Zum Beispiel im Vereinigten Königreich, also Großbritannien, mussten einzelne Kommunen, so kleine Städtchen, bis 2011 bei Verkehrsprojekten immer überprüfen, wie exklusionsgefährdete Gruppen, die haben wir ja schon ein paar Mal aufgezählt, ärmere Menschen, ältere Menschen, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und so weiter, durch Änderungen in der Infrastruktur betroffen sind. Zum Beispiel, wenn wir die Bahnlinie um 3 Blocks nach links verschieben. Hilft das diesen Gruppen? Schadet es ihnen? Gibt es irgendwas anderes, um diesen Schaden auszugleichen? Und es war verpflichtend. Und dann seit 2011 aber nicht mehr. In den USA gab es da eine ähnliche Bewegung. Seit den 1960ern, vor allem durch das Civil Rights Movement, wurde ausgelöst, dass so Anschlüsse überprüft werden müssen. Und das war eben besonders bezogen auf segregierte Städte, also wo Menschen basierend auf den ihrer zugesprochenen Herkunft in unterschiedlichen Bereichen leben mussten und dann nicht mehr oder dann manche Teile eben sehr gut angebunden waren und andere eher nicht so. Ich bin gerade in Deutschland, darum vielleicht noch eine deutsche Perspektive darauf. In Deutschland gibt es da nicht so eine klare Regelung, das wird eher informell gehandhabt. Das heißt, wenn sich eine Kommune dazu entscheidet, lasst uns das mal prüfen, dann tun sie das. Und wenn sie sich das nicht denken, tun sie das nicht. Und die qualitative Betrachtung waren eben, wie gesagt, diese Interviews, also das Mobilitätsverhalten von Menschen. Und sie wollen sehr problemlösungsorientiert arbeiten. Das heißt, sie fragen zum Beispiel, wenn es diese und diese Maßnahme gäbe, würde das für dich deinen Alltag verbessern oder verschlechtern? Und all diese Interviews werden dann verglichen und es wird geschaut, gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten oder Muster? Weil wenn ganz viele Menschen sagen, oh, diese Maßnahme, die würde mein Leben sowas von verbessern, dann ist es sehr naheliegend, dass es vermutlich eine sinnvolle Maßnahme ist. Wenn aber nur eine Person das sagt, dann muss vielleicht nochmal genauer hingeschaut werden. Für wen ist das denn jetzt verbessert und ob das ein größeres Muster ist oder nicht? Um diesen Ausschluss von Mobilität zu bekämpfen, gibt es auch zwei grobe Vorgehensweisen. Der eine ist monetär, das heißt, es wird versucht, die Ausgaben für Betroffene möglichst zu senken. Das könnte zum Beispiel durch Sozialtickets sein, das heißt, Menschen müssen weniger zahlen. Ich persönlich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, man könnte den ÖPNV kostenlos machen, dann gibt es auch keine Hürden von wegen das Ticket zu kaufen oder sich irgendwie auszuweisen, um es seinen Namen zu machen und eben der Kostenfaktor fällt weg. Eine andere Möglichkeit wären Steuervergünstigungen, dass manche Menschen geringere Steuern auf ihre Tickets zahlen oder Zuschüsse bei der Anschaffung von Verkehrsmitteln, zum Beispiel, es werden 50% der Kosten für ein Fahrrad übernommen. Dann haben mehr Menschen ein Fahrrad und können sich das leisten. In Frankreich, zum Beispiel in Marseille oder in Marseille in Frankreich, nicht in ganz Frankreich, wurde vor einiger Zeit ein kostenloser ÖPNV eingezahlt und seitdem haben sich dann die Zahlen der Menschen, die mit dem ÖPNV fahren, verdreifacht. Das heißt, dreimal so viele Menschen wie davor fahren heutzutage regelmäßig mit den Öffis. Es sagt zwar nur ein Fünftel der Leute, dass sie mit den Öffis fahren, weil das der Grund ist, aber
dadurch, dass sich seitdem der ÖPNV kostenlos ist, sich diese Fahrzahlen verdreifacht haben, hat es anscheinend doch schon einen größeren Effekt und Menschen nehmen ihn vielleicht nur nicht subjektiv so wahr. Das können wir aber natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Der andere Ansatz, um diese Exklusion zu bekämpfen, ist, dass wir den ÖPNV einfach an die Bedürfnisse von den jeweiligen Gruppen anpassen. Also mit der Infrastruktur und den Bebauungsplänen. Das bedeutet so viel wie, dass wir unsere Stadtplanung auf dem ÖPNV basieren. Ist eine Voraussetzung für die soziale Teilhabe und den Aufstieg von benachteiligten Gruppen, weil das eben deren primäres Verkehrsmittel ist. Und gleichzeitig kann das aber auch ein bisschen nach hinten losgehen. Zum Beispiel dadurch, dass da jetzt eine brandneue Bahnlinie ist, ist vielleicht der Wohnraum wertvoller auf dem Papier. Und dadurch werden dann die Mieten und Kosten erhöht. Und es können sich dann manche Menschen vielleicht nicht mehr teilen und leisten und werden aus ihrem Wohnraum verdrängt, müssen wegziehen. Das Phänomen nennt man Gentrifizierung. Und dann war das eigentlich eine liebgemeinte Maßnahme, die aber eben dafür führt, dass die Menschen, die eigentlich inkludiert werden sollten, jetzt ihren Wohnraum verlieren. Darum ist das Planerische alleine nicht wirklich eine Lösung, sondern gleichzeitig muss immer dieser monetäre, der geldliche Aspekt mitgedacht werden, dass Menschen es sich trotzdem noch leisten können, dass sie den Zugang nicht verlieren, nur weil sie zufälligerweise weniger Geld haben als andere. Und jetzt, wo wir wissen, was für Ansätze es bisher gab, können wir uns schauen, was die Studie neu oder anders gemacht hat. Sie haben sich Berlin und Hamburg angeschaut, genauer, und dort untersucht, gibt es eine raumbezogene Exklusion von Mobilität? Also hat der Ort, an dem du lebst, etwas damit zu tun, wie ausgeschlossen du von Mobilität bist? Dafür haben sie sich Berlin und Hamburg in so 100 mal 100 Meter große Felder aufgeteilt. Wie so ein Karo-Gitter könnt ihr euch das vorstellen? Und dann so ein paar Kriterien bewertet. Einerseits die Erschließung, also wie viele Menschen Zugang zu einer Haltestelle haben. Sie haben da so circa je nach Region 5 bis 17 Minuten Gehzeit in einem Kreis um jede Haltestelle sich überlegt und dann angeschaut, okay, wie viel der Fläche von dieser 100 mal 100 Meter Zelle liegt in so einem Kreis um eine Haltestelle. Das heißt, wie viele Menschen pro Zelle können diese Haltestelle erreichen. Wer es mathematisch haben möchte, sie haben es berechnet als die Menschen, die in der Zelle leben, mal den Prozentteil der Zellenfläche, die in einem ÖPNV-Gebiet liegen, also so einem Kreis um die Haltestelle herum. Das offizielle Ziel, weil das ist eine bekanntere Metrik, ist, dass 80% der Menschen Zugang haben sollen. Als nächstes wurde sich dann die Anzahl der Abfahrten angeschaut, also wie viele Verkehrsmittel im ÖPNV pro Haltestelle abfahren. Und mehr Abfahrten bedeutet natürlich mehr Mobilität. Das Ganze wurde sich aber als Logarithmus vorgestellt. Und ein Logarithmus bedeutet so viel wie am Anfang steigt sehr schnell und später dann langsamer. Hier haben sie es so erklärt. Besonders wirksam ist der Logarithmus etwa bei 500 Abfahrten pro Zelle, wo die Steigung der Kurve deutlich abflacht. Während sich zwischen 0 und 500 Abfahrten pro Zelle ein deutlicher Unterschied im logarithmierten Wert ergibt, ist der Unterschied zwischen 6.000 und 6.500 Abfahrten durch die Charakteristik des Logarithmus wesentlich geringer. 500 Abfahrten entsprechend etwa einem 7-Minuten-Takt pro Richtung für den Bus- und Tramverkehr in der Fläche. Und für diese Berechnung wurde dann gesagt, dass 12 Stunden lang Hauptverkehrszeit ist, also ganz viele Bahnen fahren, und 12 Stunden lang Nebenverkehrszeit ist, also weniger fahren in einem geringeren Takt. Wenn es nicht so ganz klar ist, dann stellt euch mal eine Bushaltestelle vor eurer Haustür vor. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob da 5 Busse am Tag fahren oder 10 Busse am Tag. Vor allem, wenn sie alle irgendwie zwischen 8 und 6 Uhr fahren, dann ist es entweder alle 2 Stunden kommt ein Bus oder jede Stunde kommt ein Bus. Aber der Unterschied, ob vor eurer Haustür jetzt 100 oder 105 Busse fahren, ist gar nicht mehr so groß, weil ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber vermutlich macht das weniger als eine Minute, vielleicht eine Minute oder zwei Unterschied in der Zeit, in der du theoretisch auf den Bus warten müsstest. Und das ist wesentlich unwichtiger, als ob jetzt einmal die Stunde oder einmal alle 2 Stunden Bus kommt. Und das baut eben dieser Logarithmus nach. Dann wurde sich ein sogenannter ÖPNV-Index überlegt. Das ist dieser Anteil der erschlossenen EinwohnerInnen mal die logarithmierten Abfahrten. Sprich, wie viele Menschen den ÖPNV erreichen können und wie viele Abfahrten es dann gibt, wenn sie ihn erreicht haben. Die Tariferreichbarkeit ist noch so eine Größe. Dafür wurde festgestellt, wie viele Ziele des Alltags mit einem bestimmten Ticket von einer Haltestelle aus erreicht werden können. Also ob ein Mensch zum Beispiel mit einem Kurzstreckenticket zur Apotheke kommt. Und diese Ziele des Alltags wurden angeordnet, nachdem sie Interviews geführt haben. Und diese Interviews wurden dann, da wurde einfach gefragt, wie wichtig ist dir das, wie wichtig ist dir das, wie wichtig ist dir das? Und demnach wurde es geordnet. Die wichtigsten Orte sind zum Beispiel Nahrungs- und Genussmittel, eine Arztpraxis, Park oder Wald, Kinderbetreuung, Apotheken, Grundschulen, Spielplätze, Begegnungsstätten, Schwimmbäder, Krankenhäuser und so weiter. Und es hat sich dann ergeben, dass Berlin für Arbeitslosengeldempfangende besser erschlossen ist durch diese Sozialtickets, weil Menschen weniger zahlen müssen, um den ÖPNV zu nutzen. Und in Hamburg sind die Sozialtickets immer an zeitliche und räumliche Einschränkungen geknüpft. Das heißt, Menschen dürfen nur zu bestimmten Uhrzeiten unterwegs sein oder nur in bestimmten Bereichen. Und Menschen haben das Gefühl, dass sie dadurch ausgeschlossen werden. Weil eben gesagt wird, ihr dürft nicht mit den anderen Menschen fahren, sondern ihr kriegt euren eigenen Zeitslot. In der Berechnung von dieser Tariferreichbarkeit wurde immer ein Fahrzeitmaximum angesetzt. Weil es ist sehr cool, wenn du ins Krankenhaus kommen kannst. Wenn du dafür aber 13 Stunden brauchst, dann ist es vielleicht überhaupt nicht mehr nötig, ins Krankenhaus zu kommen, weil es dann zu spät ist. Und diese Fahrzeitmaxima sind im Anhang, glaube ich, von der Studie. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt gerade nicht offen und kann dann nicht sagen, was angesetzt wurde. Und die Anzahl der Orte, die erreicht werden können, ist wieder logarithmiert, weil wenn du eine Arztpraxis in deiner Nähe hast, ist das cool. Wenn aber du statt 9, 10 Arztpraxen in der Nähe hast, ist das zwar schön, aber es macht irgendwann auch keinen Unterschied mehr, weil du ja sowieso schon eine Auswahl hast. Und ja, das Ganze wurde dann räumlich untersucht. Dabei werde ich ab und zu 2 Wörter sagen, einmal direkt und einmal indirekt. Direkt ist eine Zelle, also ein 100 mal 100 Quadratmeter Fläche. Und indirekt bedeutet, es ist eine Zelle, die nebenan ist, also eine benachbarte Zelle. Und was wir als erstes sehen, ist, dass wenn Menschen ein höheres Einkommen haben in einer Zelle im Durchschnitt, dann ist der ÖPNV-Index geringer. Das heißt, die Menschen sind entweder schlechter, also entweder weniger Menschen können Haltestellen erreichen oder es gibt weniger Abfahrten oder beides. Und die Studie hat eine Erklärung für angeboten. Dies ist möglicherweise als Grenzeffekt innerstädtischer Wohngebiete zu interpretieren. Das BERS verzählte Zensusteilen mit gleicherweise hoher Kaufkraft der EinwohnerInnen sind ein Merkmal dünn bebauter, dezentraler Einfamilienhausgebiete, die einen niedrigen ÖPNV-Index aufweisen. Eine Ansammlung kaufkraftarmer Nachbarzellen dagegen ist in der Regel ein Merkmal dichter Quartiere, die aufgrund der Dichte über einen vergleichsweise hohen ÖPNV-Index verfügen. Also dadurch, dass da nur Einfamilienhäuser sind nicht so viele Haltestellen da und es wird nicht so oft gefahren, weil einfach weniger Menschen in der Zelle sind. Denselben ÖPNV-Index haben sie jetzt aber auch mal nach Einkommensklassen sortiert. In den urbanen Gegenden liegt über alle Kaufkraftklassen hinweg ein überdurchschnittlich hoher ÖPNV-Index vor. Er schafft einen Nutzen für die gut 2 Drittel der Bevölkerung, die in diesen dicht bebauten Gebieten liegen. Im urbanen Bereich steigt das Angebotsniveau mit dem Einkommen an, wobei es in den ländlichen Gebieten mit zunehmender Kaufkraft sinkt. In Hamburg weist die niedrigste Kaufkraftstufe den größten ÖPNV-Index auf. Selbst in ländlichen Gebieten des Stadtstaates Hamburg finden die niedrigsten Kaufkraftklassen im Mittel ein höheres ÖPNV-Angebot vor, das zumindest dem Median entspricht. Mit zunehmender Kaufkraft sinkt der ÖPNV-Index in den ländlichen Gebieten allerdings deutlich, in Hamburg sogar stärker als in Berlin. Die zunehmende Kaufkraft wiederum lässt darauf schließen, dass andere Verkehrsmittel, eigenes Auto, Taxi zur Verfügung stehen. Das bedeutet so viel wie, je reicher du bist, desto schlechter ist deine Anbindung an den ÖPNV. Du hast aber zusätzlich auch noch meistens ein eigenes Auto oder kannst den Taxi leisten. Und dann hat die Studie was ganz Interessantes gemacht. Sie haben sich nämlich gesagt, okay, aber wenn weniger Menschen in diesen Einfamiliensiedlungen wohnen, vielleicht braucht es dann ja gar nicht so viele Bahnen pro Person. Das heißt, sie haben dann sich umgerechnet, wie denn die Verteilung ist, wenn sie sich ÖPNV oder Abfahrten pro BewohnerInnen anschauen und dadurch auch interessante Ergebnisse bekommen. Ab einem Bereich von ungefähr 1000 Euro mehr pro Jahr, was Menschen verdienen oder zur Verfügung haben, ist bemerkbar, dass der ÖPNV-Index besser wird. Das heißt, je reicher du bist, desto mehr Abfahrten gibt es für dich, von der Idee her. Oder anders gesagt, je höher die Kaufkraft, desto höher fällt das ÖPNV-Angebot pro Kopf aus. Es gibt einen direkten Zusammenhang in einer Zelle. Das heißt, wenn du in einer reichen Zelle wohnst, dann hast du ein besseres Angebot. Und wenn die Zellen um dich herum auch noch reich sind, dann wird dein Angebot umso besser. Das ist dieser indirekte Zusammenhang. Sprich, wenn wir es zusammenfassen wollen, würden wir sagen, in ärmeren Gebieten gibt es zwar absolut mehr Angebot, aber Menschen müssen sich zumehrt ein Verkehrsmittel teilen. Sie sind teils überfüllt oder Menschen müssen stehen. Da gab es in dieser Studie auch ein sehr schönes Zitat darüber, über eine Person mit dem Kinderwagen, die regelmäßig zwar an der Bushaltestelle ist und da kommen dann auch Busse, aber die sind so voll, dass sie nicht mehr einsteigen kann, weil sie eben mit dem Kinderwagen zu viel Raum bräuchte und der einfach nicht zur Verfügung steht. Als nächstes wurde sich dann noch die Tariferreichbarkeit angeschaut, also eben wie weit Menschen mit einem bestimmten Ticket kommen und ob sie alle Orte erreichen, wo sie im Alltag hin müssen. Und es hat sich ergeben, dass 83% der Sozialgeldbeziehenden alle alltäglichen Ziele mit einer Kurzstreckenkarte erreichen können. 83% ist gut, aber es bedeutet eben, dass 17% das nicht können. Das heißt, wenn du vor dir 5 Menschen hast, dann kann ungefähr eine Person davon im Alltag nicht zu allen alltäglichen Zielen. Und da gehört ja auch sowas hin wie Nahrungs- und Genussmittel, eine Kinderbetreuung, Apotheken und so weiter. Und das ist eigentlich echt gravierend. Bei mehrtäglichen Zielen, also wo du nur alle paar Tage oder selten hin musst, können nur noch 4% ihr Ziel im Kurzstreckenraum erreichen. Und mehrtägliche Ziele sind die, die tendenziell die wichtigsten sind, weil manchmal müssen Menschen ja auch weiterfahren, wenn sie zum Beispiel zu einem Facharzt oder Fachärztin müssen und nicht einfach die nächste Arztpraxis brauchen. Und das ist einfach insofern ein Problem, dass wenn du zum Lungenarzt musst, dann kannst du nicht zum Kinderarzt, nur weil der gerade nebenan ist, sondern dann musst du da halt hin. Und wenn nur 4% es schaffen, da hinzukommen, dann sind die Folgen eher ungut. Wenn wir uns anschauen, wie gut Tafeln zu erreichen sind, dann schaffen es nur noch 21% der Sozialgeldbeziehenden und sie müssen mindestens 3,40 Euro pro Richtung zahlen. Also das ist der Kurzstreckentarif. Und im Normalfall gehen Menschen ja an die Tafel, weil es dort günstiges Essen gibt. Wenn jetzt aber 6,80 Euro pro Fahrt zur Tafel fallen dann ist ja irgendwie der Sinn der Tafel nicht mehr gewährleistet. Und dass ein Fünftel der Sozialgeldbeziehenden eben 6,80 Euro für die Fahrt dorthin zahlen muss, ist eigentlich ein Unding. Und diese Untersuchung ist besonders wichtig für Hamburg als Berlin, weil in Hamburg die meisten Menschen kein Abo haben, weil es eben nur begrenzt Abos mit Ermäßigungen gibt, wo Menschen weniger zahlen müssen. Und in Berlin gibt es eben diese Sozialtickets. Und darum ist es in Berlin nicht ganz so wichtig, wie viel die Einzelfahrt kostet, weil die Menschen ja eh keine Einzelfahrten zahlen, sondern ihr Monatsticket. Und im Allgemeinen hat sich auch noch ergeben, dass zentrale Haltestellen besser erreichbar sind als abgelegene Haltestellen. Das war ja auch irgendwie zu erwarten, weil du kommst besser zum Hauptbahnhof als irgendwo aufs Land, weil einfach mehr Menschen dorthin müssen. Im Allgemeinen zeigt sich also, dass die Erreichbarkeit von Haltestellen in der Regel kein Problem ist, die Erreichbarkeit von mehrtägigen Zielen aber schon und die Verfügbarkeit vom ÖPNV pro Kopf auch. Also, was haben wir in diesem Bereich in der Studie gelernt? Einerseits, ärmere Menschen empfinden den ÖPNV als wichtiger und sind stärker auf ihn angewiesen als reiche Menschen. Absolut steht ärmeren Menschen auch ein besseres Angebot zur Verfügung, da Viertel, in denen vor allem ökonomisch schwächere Menschen leben, meistens dichter bewohnt sind. Aber allerdings, wenn man es umrechnet, ist das Angebot vom ÖPNV pro Person schlechter. Für Reiche, die sowieso eher Autos oder Taxis nutzen, ist der ÖPNV pro Person also besser. Sie sind besser gestellt und genießen einen Luxus-ÖPNV im Vergleich zu überfüllten Verkehrsmitteln, die schwächer gestellte Menschen nutzen müssen, die teilweise so voll sind, dass sie auf das nächste warten müssen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann, wie gesagt, nochmal genauer an, was für Arten von Barrieren Menschen begegnen und wie das individuelle Mobilitätsverhalten davon beeinflusst ist. Und ansonsten können wir uns in den nächsten Mobilitätsvideos irgendwann noch mit Produktionsketten oder Umweltauswirkungen, mit Suffizienz, also damit, wie viel Mobilität wirklich notwendig ist oder auch nicht, beschäftigen. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt.